Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Als ich am Wochenende die Fahnen bekommen habe, habe ich es ja schon auf Instagram gepostet. Heute hat Margaret Atwoods neuer Roman Die Zeuginnen Weltpremiere. Es ist das Buch, das Atwood eigentlich nie schreiben wollte. Die Fortsetzung ihres Klassikers Der Report der Magd. Und die Geheimhaltungsauflagen hätten auch in Gilead, der totalitären Republik, in der beide Bücher spielen, nicht viel strikter sein können. Es wird diesmal eine etwas längere Folge, weil ich nicht über die Zeuginnen sprechen kann, ohne über den Report der Magd zu reden. Durch die preisgekrönte Serie bei Hulu ist die Geschichte von 1985 vor 2 Jahren noch einmal ganz neu ins Bewusstsein gelangt. Und wenn man sieht, in wie vielen Teilen der Welt heute Populisten das Sagen haben und wie drastisch zum Beispiel im US-Bundesstaat Alabama Abtreibungen kriminalisiert werden, ist Atwoods Geschichte erschreckend aktuell. Alle, die jetzt hoffen, dass Desfred oder Offred, wie sie im Englischen heißt, wieder im Mittelpunkt steht, muss ich enttäuschen. Da ist Atwood sich wirklich treu geblieben. Sie hat immer gesagt, dass sie diese Geschichte nicht fortschreiben kann. Trotzdem löst sie mit Desfreds Schicksal den wahrscheinlich längsten Cliffhanger der Literaturgeschichte auf. Und das kann ich natürlich nicht spoilern. Aber was Atwood vor allem erzählt, ist, wie die Diktatur der Söhne Jakobs, das Terrorregime von Gilead, das mindestens als 1000-jähriges Reich gedacht war, zu Fall kommt. Die Geschichte spielt 15, 16 Jahre nach dem ersten Buch. Und tatsächlich würde ich jedem, der es nicht gelesen hat, empfehlen, zuerst Der Report der Magd zu lesen. Klar kann man auch die Serie streamen mit der großartigen Elizabeth Moss, aber es ist ein so brillantes, stilistisch elegantes Buch, dass ich es euch wirklich ans Herz legen möchte. Für mich gehört Atwood tatsächlich auf die Liste der Kandidaten und Kandidatinnen für den Literaturnobelpreis. Allerdings vermute ich, dass ihre Chancen nicht besonders gut sind, ganz allein schon deshalb, weil sie Kanadierin ist und 2013 die wunderbare Alice Munro, die auch Kanadierin ist, diesen Preis gewonnen hat. Atwood hat mit dem Schreiben vom Report der Magd in West-Berlin begonnen, 1984, also sozusagen im George Orwell-Jahr. Und sie nennt ihre Dystopie damals wie heute nicht Science Fiction, sondern Speculative Fiction, also spekulative Fiktion. Sie hat immer wieder betont, dass sie sich nichts ausgedacht hat. Alles, was es in ihren Büchern gibt, gibt es. Und das gilt leider auch für die Gräueltaten und die totalitäre Kontrolle. In einem ganz aktuellen Interview mit dem US-Fernsehsender CBS erzählt sie, dass sie 1984 auch in Ostdeutschland war und in der Tschechoslowakei und in Polen und dass zum Beispiel der rumänische Diktator Ceausescu ein Gesetz erlassen hatte, dass jede Frau mindestens 4 Kinder bekommen musste. Und wenn eine Frau, die noch keine 4 Kinder hatte, ihre Menstruation bekam, musste sie sich dafür rechtfertigen, warum sie nicht schwanger war. Für alle, die es interessiert, stelle ich dieses spannende kleine Interview mal in die Episodenbeschreibung. Sowohl der Report der Magd als auch die Zeuginnen spielen in einer Zeit, in der vor allem durch Umweltgifte die Zahl der Geburten stark zurückgegangen ist, denn immer mehr Leute sind unfruchtbar. Die Regierung der USA wird gestürzt und die sogenannten Söhne Jakobs errichten ihr Terrorreich Gilead, in dem die allermeisten Frauen entrechtet sind. Frauen, die fruchtbar sind, gelten fortan als Magd und sie werden versklavt, um Kinder zu gebären, vor allem für die herrschende Elite. Wer Magd ist, hat keinen eigenen Namen mehr, sondern wird nach dem Mann benannt, dessen Familie sie ein Kind gebären soll. So wird aus June, wie die Serie die Hauptfigur genannt hat, Desfred, die Magd Desfred. Und das ist Atwoods Ich-Erzählerin. Im Buch hatte Atwood ihr übrigens keinen Namen gegeben. June hat eine Tochter, Hannah, mit der sie nach der Machtübernahme zu fliehen versucht, aber dieser Versuch scheitert. Und Hannah wird ihr weggenommen und wächst danach als Agnes in einer Kommandantenfamilie auf. Auch dafür hat Atwood übrigens ein historisches Vorbild, die Militärdiktatur in Argentinien, die genau das mit den Kindern ihrer Gegner und Gegnerinnen getan hat. June wird noch ein Baby bekommen, das sie außer Landes schmuggeln kann. Das ist die kleine Nicole. Dieses Baby hat vor allem in der 2. Staffel der Serie eine wichtige Rolle. Im Buch taucht das noch gar nicht so sehr auf im 1. Und in Die Zeuginnen wird die kleine Nicole dann aber eine Hauptrolle spielen. Aber die eigentliche Hauptfigur des Romans ist eine, die ich überhaupt nicht dafür auf dem Zettel hatte. Edward stellt Lydia in den Mittelpunkt, die oberste der Tanten. Die Tanten organisieren und kontrollieren die Sphäre der Frauen. Und auch wenn sie immer noch weit unter den Männern stehen, haben sie Macht. Viel Macht. Und die nutzen sie auch weidlich aus. Ich finde, es ist ein echter Schachzug, eine derartig zwiespältige Figur zur Hauptfigur zu machen. Tante Lydia protokolliert alles, was vor sich geht, inklusive ihrer eigenen Vergehen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, zur geheimen Chronistin Gileads zu werden. Und daneben gibt es die Protokolle von zwei Zeuginnen, denn wie Edward ja schon im ersten Buch klar macht, Gilead wird zusammenbrechen und rückblickend eine weitere dunkle Episode der Menschheitsgeschichte sein. Die eine dieser Zeuginnen ist Desfreds Tochter Agnes, die als erste Generation unter den neuen Bedingungen heranwächst und zwar vieles hasst, aber trotzdem die Gegebenheiten in weiten Teilen als Normalität akzeptiert. Ganz einfach, weil sie sich ja nichts anderes erinnern kann. Das ist ihre Normalität. Und die andere Zeugin ist Daisy, eine junge Frau im freien Kanada. Die drei Perspektiven ergänzen sich, was leider auch ein paar Wiederholungen mit sich bringt. Tatsächlich leidet das Buch ein bisschen darunter, dass Edward vieles aus dem Report der Magd nochmal aufgreifen muss, ohne dass sich dabei dieselbe Kraft entfalten könnte. Denn sie erzählt diesmal eben nicht die Geschichte der Mägde, die einem irgendwie besonders nahe geht. Die Geschichte von Agnes zeigt zum Beispiel, wie schnell unsere Werte in Vergessenheit geraten können. Mit Daisy, muss ich sagen, habe ich ein bisschen gefremdelt. Tatsächlich, weil sie mir zu weltfremd ist für ein Mädchen, das in der freien Welt aufwächst. Und bei dem ich aus verschiedenen Gründen erwartet hätte, dass sie von ihren Eltern anders aufs Leben vorbereitet wird. Ich kann dabei durchaus verstehen, dass sie auch dafür steht, dass wir alle einfach unseren Alltag leben, egal wie die Welt ist. Und trotzdem hat mich die Figur nicht ganz überzeugen können. Dafür hat mich die Perspektive von Tante Lydia umso mehr überzeugt. Das ist ganz klar die stärkste Perspektive. Wie ist sie zu der mächtigen Frau geworden, die sie ist? Und wer war sie vorher? Da weicht Edward übrigens von der Serie ab und ich finde auf eine ganz sinnvolle Art und Weise. Und sie stellt jedem, der das liest, die Frage, die wir aus der deutschen Geschichte nur zu gut kennen. Hättest du dich wirklich entzogen oder hätte dein Selbsterhaltungstrieb gewonnen? Edward blickt ganz tief in diktatorische Strukturen. Wie Wissen zur Macht wird, nicht nur schreiben und lesen zu können, sondern auch die Geheimnisse und Vergehen anderer zu kennen, um die eigene Position, das eigene Leben zu sichern. Tante Lydia und Kommandant Judd zum Beispiel, die verbindet von Anfang an eine Geschichte des Schreckens. Und sie gehören in Gilead zu denen, die mehr als eine Säuberungswelle überlebt haben. Dazu lese ich euch jetzt mal aus Tante Lydias geheimer Chronik eine kleine Passage vor. Aber es gibt noch drei andere Gründe für meine Langlebigkeit. Erstens, das Regime braucht mich. Ich kontrolliere die weibliche Seite ihres Unterfangens mit eiserner Faust im Lederhandschuh im Wollfäustling. Und ich halte die Dinge in Ordnung. Wie ein Haremseunuch bin ich genau dazu aufgestellt. Zweitens, ich weiß zu viel über die Führungskräfte, zu viel Schmutz und sie wissen nicht genau, inwieweit ich das dokumentiert haben könnte. Wenn man mich aufknüpft, wird dieser Schmutz irgendwie an die Öffentlichkeit gelangen? Sie könnten vermuten, dass ich einiges in der Hinterhand habe, womit sie recht hätten. Drittens, ich bin diskret. Jedes hohe Tier hat immer das Gefühl gehabt, dass seine Geheimnisse bei mir gut aufgehoben seien, aber, wie ich durch die Blume klargemacht habe, nur so lange, wie ich selbst in Sicherheit bin. Schon lange bin ich überzeugt vom Nutzen eines Gleichgewichts der Kräfte. Trotz dieser Maßnahmen wiege ich mich nicht in Sicherheit. In Gilead gibt es überall Glatteis. Unfälle kommen regelmäßig vor. Natürlich hat irgendwer längst meine Grabrede geschrieben. Mich schaudert es. Wessen Füße sind es, die über mein Grab laufen? Ein bisschen Zeit, sage ich flehentlich in die Luft. Nur noch ein bisschen Zeit. Mehr brauche ich nicht. In dem CBS-Interview, von dem ich euch vorhin erzählt habe, sagt Edward auch, warum sie sich nun doch zu der Fortsetzung entschieden habe. Zum einen spielen die politischen Verschiebungen nach rechts an vielen Orten der Welt eine Rolle und zum anderen sagt sie, ich habe einfach nie geglaubt, dass das nicht auch hier passieren könnte. Und damit bezieht sie sich eben auf eine Diktatur, die überall, wo man nicht den Anfängen wehrt, entstehen kann, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und doch gibt es in dem Buch auch Hoffnung, denn der Terror von Gilead endet. Und wie es dazu kommt, das könnt ihr ja ab heute selber lesen. Die Zeuginnen von Margaret Atwood erscheint im Berlin Verlag. Das Hardcover hat 576 Seiten und kostet 25 Euro. Ihr könnt Feiste Bücher kostenlos bei euren Podcatchern abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihm bitte weiter. Feiste Bücher gibt es inzwischen auch bei Instagram. Und über Sternchen, Likes und Kommentare freue ich mich egal wo.